Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bedingungen der Euro-Rettungshilfe für Zypern haben eine kontroverse Diskussion ausgelöst. Dabei geht es vor allem um die Beteiligung der Anleger. Sie sollen über eine Zwangsabgabe zur Kasse gebeten werden, die auf alle Guthaben bei Banken in Zypern erhoben wird. Der Präsident des Europaparlaments Schulz verlangte, Kleinsparer auszunehmen mit einem Freibetrag von 25.000 Euro. In Zypern hat die Sonderabgabe Empörung ausgelöst. Das Parlament soll morgen darüber entscheiden, einen Tag später als geplant.
Polizeisperren vor dem Parlament in Zypern, Vorkehrung gegen Proteste wütender Sparer. Die für heute geplante Abstimmung wurde auf morgen verschoben, auch weil der frisch gewählte Präsident Anastasiades, der das Sparpaket beim EU-Gipfel absegnete, hier nur eine knappe Mehrheit hat und bis zuletzt um Zustimmung kämpfen muss. Der Präsident des Europäischen Parlaments fordert heute im Bericht aus Berlin Nachbesserungen am Sparpaket und einen Freibetrag für Kleinanleger.
Die Frage, warum wir große Vermögen genauso belasten wie kleine Vermögen in Zypern. Ich finde, wir brauchen nicht den Fehler von Griechenland und Portugal in Italien zu wiederholen. Wir brauchen eine Freistellung von kleineren Vermögen in Zypern.
Geplant ist bisher, Sparer mit bis zu 100.000 Euro Bankguthaben 6,75% Sonderabgabe abzuziehen. Bei höheren Guthaben sollen 9,9% fällig werden. Zurück vom EU-Gipfel in Brüssel erklärt der Finanzminister, auch die Bundesregierung habe die Kleinsparer schonen wollen, sei aber am Widerstand Zyperns und der Europäischen Zentralbank gescheitert. Diese hätten Großanleger nicht verprellen wollen.
Wir haben eine bestimmte Summe gebraucht und wenn man auf der einen Seite nicht zu hoch gehen wollte in der Belastung der großen Investoren, dann kommt man auf die Summe nur, wenn man sie breit anlegt.
Zyperns Banken öffnen erst nach der Entscheidung des Parlaments, denn morgen ist in Zypern Feiertag.
Es steht viel auf dem Spiel für die Eurozone und Zyperns Sparer gleichermaßen. Verweigert das Parlament die Zustimmung, stehen Zypern und seine Banken wohl vor der Pleite. Stimmt es zu, dürften sich auch in anderen Euro-Krisenländern Anleger fragen, ob ihre Ersparnisse noch zu 100% sicher sind.
Die neue chinesische Führung verspricht dem Volk Reformen und Wachstum. Zum Abschluss der Jahrestagung des Volkskongresses kündigte Ministerpräsident Li Keqiang wirtschaftlichen Aufschwung in Verbindung mit sozialer Gerechtigkeit an. Wichtig seien zudem Umweltschutz und der Kampf gegen Korruption. Der Volkskongress hatte Li vergangene Woche zum Nachfolger von Wen Jiabao gewählt. Neuer Staats- und Parteichef ist Xi Jinping.
Der chinesische Traum. Davon war heute viel die Rede am Tiananmen. Der Traum von einem wohlhabenden und starken China. Militärisch gestärkt ist das Land. Die Parteifunktionäre haben die Rüstungsausgaben um knapp 11% erhöht. Wohlhabend will der neue Staatspräsident China machen. In seiner Antrittsrede betont Xi Jinping, dass er dazu am Sozialismus mit chinesischer Prägung festhalten will. Wir müssen den Traum gemeinsam mit dem Volk verwirklichen. Wir müssen das Leben der Menschen verbessern und an der Führungsrolle der Kommunistischen Partei festhalten. Auch Li Keqiang, der Regierungschef, spricht gern vom chinesischen Traum, die neue Parole der Kommunistischen Partei. Er will das soziale Netz ausbauen und die Kluft zwischen Arm und Reich verringern. Wir wollen die Einkommen auf dem Land und in der Stadt erhöhen, besonders die der niedrigen Einkommensschichten, und wir werden die Mittelschicht vergrößern. Erneut beschwört die neue Regierung den Kampf gegen die Korruption, der Albtraum der Kommunistischen Partei.
Die Rituale sind vorbei, die Arbeit kann beginnen. Innenpolitisch muss die neue Regierung ihrem Aufruf Kampf gegen die Korruption nun Taten folgen lassen. Außenpolitisch hat Xi Jinping bereits Zeichen gesetzt. Seine erste Reise geht nach Russland. Für das deutsch-chinesische Verhältnis wird interessant, wie schnell Li Keqiang der Einladung Angela Merkels folgen und nach Deutschland kommen wird.
Ausführliche Porträts der neuen starken Männer in China finden Sie auf tagesschau.de. Die deutschen Sicherheitsbehörden blicken mit Sorge auf die Zersplitterung der Opposition in Syrien. Der Chef des Bundesnachrichtendienstes Schindler wies darauf hin, dass es innerhalb des Widerstandes gegen das Assad-Regime Gruppierungen mit klarer terroristischer und islamistischer Ausrichtung gebe. Im Deutschlandfunk sprach er von mehreren tausend schlagkräftig organisierten Kämpfern, die auch nach einem Sturz Assads eine wichtige Rolle spielen dürften.
Im Irak sind bei der Explosion von zwei Autobomben mindestens 9 Menschen getötet und weitere 24 verletzt worden. Eine der Anschläge ereignete sich auf einem Marktplatz in einem Vorort der Stadt Basra, rund 450 Kilometer südöstlich von Bagdad. Kurz zuvor war bereits eine Bombe auf einem Parkplatz in Basra detoniert. Zu den Anschlägen hat sich bislang niemand bekannt.
Nach der Vergewaltigung einer Schweizer Touristin in Indien hat die Polizei 5 Männer festgenommen. 2 Verdächtige seien noch flüchtig. Die Festgenommenen hätten die Tat zugegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Nach Angaben der Ermittler war die 39-jährige Touristin in der Nacht zum Samstag im Bundesstaat Madhya Pradesh von mehreren Männern missbraucht worden. Im vergangenen Dezember hatte eine Gruppenvergewaltigung einer indischen Studentin in Neu-Delhi Proteste und Empörung ausgelöst. Vor mehr als 100.000 Menschen hat Papst Franziskus heute sein erstes Angelusgebet gesprochen. Vom Fenster seines Arbeitszimmers im Apostolischen Palast dankte er den Gläubigen für ihren warmherzigen Empfang und bat sie, für ihn zu beten. Anschließend sprach er über Vergebung und Barmherzigkeit. Insgesamt präsentierte sich der Argentinier bei seinem ersten größeren öffentlichen Auftritt nach der Wahl als volksnahes Kirchenoberhaupt.
Er schlägt eine neue Richtung ein. Franziskus geht zur wartenden Menge vor der Porta Sant'Anna am Vatikan und wirbelt das Protokoll durcheinander. Dieser Papst hat seinen eigenen Kopf. Während die Sicherheitskräfte der Gendarmerie und der Schweizer Garde alle Hände voll zu tun haben, um Franziskus zu schützen, nimmt dieser spontan ein Bad in der Menge, unterhält sich mit Gläubigen, schüttelt unermüdlich Hände. Ein Papst zum Anfassen, umjubelt von der Menge. Dann folgt die nächste ungewöhnliche Geste. Papst Franziskus feiert die Frühmesse nicht in der Palastkapelle oder im Petersdom, sondern in der Vatikanischen Pfarrkirche. Wie ein gewöhnlicher Pfarrer hält er dort eine Predigt, in der er die Barmherzigkeit in den Mittelpunkt stellt. Wie ein Gemeindepfarrer stellt er sich anschließend vor das Portal und verabschiedet jeden Besucher einzeln. Viele mit Handschlag, einige mit herzlicher Umarmung. Die Aufforderung des Zeremonienmeisters Marini, das Händeschütteln abzukürzen, ignoriert Franziskus. So wie er auch beim Angelusgebet, das er vor mehr als 100.000 Menschen auf dem Petersblatt spricht, abweicht vom Manuskript und sich kurzzeitig selbst aus dem Konzept bringt. Auch bei so etwas bleibt Franziskus gelassen und spricht erneut von Menschenliebe. Etwas mehr Barmherzigkeit verändert die Welt. Es macht sie weniger kalt und gerechter. Franziskus versucht, das zu leben, auch als Papst. Er verzichtet auf Privilegien und bricht mit Traditionen. Statt der roten Papstschuhe trägt er seine privaten schwarzen. Die Frage ist, wie lange er noch so unkonventionell und ungezwungen auftreten kann.
Mit einem Besucherrekord ist am Abend die Leipziger Buchmesse zu Ende gegangen. 4 Tage lang hatten dort mehr als 2000 Aussteller ihre Titel präsentiert. Thematischer Schwerpunkt war Literatur aus Polen, Weißrussland und der Ukraine.
Sie geben der Buchmesse ein Gesicht. Prominente Schriftsteller wie Christoph Hein kommen gern in die Messestadt. Buchvorstellungen, Autorengespräche dazu. Leipzig liest das Lesefest zur Buchmesse. All das ist nicht nur für die Zuhörer reizvoll.
Das Beeindruckendste sind diese tausenden Veranstaltungen. Also wie das Leipzig logistisch überhaupt schafft. Und ich habe 2, 3 Veranstaltungen gehabt, alle total überfüllt. Und ich weiß auch von den anderen Kollegen, dass es immerfort überfüllte Veranstaltungen sind. Das ist in dieser einen Woche eine unglaubliche Leistung.
4 Tage Buchmesse in Leipzig, die Bilanz, volle Messehallen, viele Gäste, insgesamt 168.000, Besucherrekord. Doch das allein ist den Veranstaltern nicht das Wichtigste.
Ganz offen gesagt geht es bei der Buchmesse nicht nur um schneller, höher, weiter, sondern es geht vor allen Dingen um die inhaltlichen Fragen. Können die Verlage hier ihr Publikum finden? Kriegt der Buchhandel neue Anregungen?
Die Leipziger wollen auch Trends setzen. Die Zukunft des Lesens wird immer digitaler. Das klassische Ausmalbuch als Tablet-Version. Spielerisch wollen die Verlage so die Leser von morgen für sich gewinnen.
In Berlin haben erneut tausende Menschen für den Erhalt der sogenannten East Side Gallery demonstriert. Das längste noch erhaltene Stück der Berliner Mauer war in den 90er Jahren von mehr als 100 internationalen Künstlern bemalt worden. Ein Teil davon soll nun weichen, um Zugang zu einem dahinterliegenden Baugrund zu schaffen. Derzeit ruhen die Abrissarbeiten an der Mauer zwar, der Baustopp endet jedoch in Kürze.
Prominente Unterstützung erhielten die Demonstranten heute von David Hasselhoff. Der amerikanische Sänger und Schauspieler war mit seinem Song Looking for Freedom bereits 1989 an der Mauer aufgetreten und hatte damit großen Erfolg. Grund genug für den 60-Jährigen, sich heute für den Erhalt der Eastside Gallery einzusetzen. Für Hasselhoff sollte dieses letzte Stück Mauer unantastbar bleiben. Es ist der letzte Platz, zu dem die Menschen kommen, sich erinnern und darüber reden können, was damals geschah. Für die Demonstranten kam die Unterstützung aus den USA gerade recht.
Ein guter, cooler Typ, der so herkommt, finde ich stark von ihm. Muss ja was getan werden, wa?
Wenn die Politiker schon nicht kommen und die Amerikaner kommen mit Hut ab.
Anlass für die Demonstration, hier soll möglicherweise schon bald wieder gebaut werden. Für die Errichtung von Apartments und einer Fußgängerbrücke über die Spree sollen Teile der weltbekannten Eastside Gallery weichen, soweit die Pläne der Investoren. Doch nach den Protesten gibt es mittlerweile auch Vorschläge, den verantwortlichen Unternehmen Austauschgrundstücke anzubieten.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Eintracht Frankfurt im 6. Spiel in Folge ohne Sieg. Die Hessen unterlagen dem VfB Stuttgart mit 1:2. Im zweiten Sonntagsspiel gewann Borussia Mönchengladbach gegen Hannover 96 mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Luc de Jong. Die Tabelle: Spitzenreiter München könnte schon am nächsten Spieltag die deutsche Meisterschaft perfekt machen. Dortmund auf direktem Kurs in die Champions League. Leverkusen bleibt Dritter, dann dicht gedrängt Frankfurt, Schalke, Mainz, Mönchengladbach und Hamburg. Die zweite Hälfte beginnt mit Hannover vor Nürnberg, Stuttgart und Wolfsburg. Augsburg auf dem Relegationsplatz. Hoffenheim und Greuther Fürth belegen die Abstiegsplätze. Die Formel 1 ist in die neue Saison gestartet. Das Auftaktrennen im australischen Melbourne gewann der Finne Kimi Räikkönen. Den zweiten Platz sicherte sich der Spanier Fernando Alonso. Titelverteidiger Sebastian Vettel, der von der ersten Startreihe ins Rennen ging, wurde am Ende Dritter. Radprofi Gerald Ciolek hat den Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo gewonnen. Der 26-Jährige setzte sich im Sprint knapp vor dem Topfavoriten Peter Sagan durch. Damit feierte Ciolek den größten Erfolg seiner Karriere.
Freud und Leid bei den letzten alpinen Skirennen der Saison. Felix Neureuther gewinnt in Lenzerheide vor Marcel Hirscher und Ivica Kostelic. Herr Partenkirchner bestätigte zum Saisonschluss seine Topform. Bestzeit im ersten Durchgang und dann im Finale starke Nerven bewiesen. Den Dauerrivalen Hirscher noch abgefangen. Rang 2 in der Slalom-Gesamtwertung mit 3 Saisonsiegen. Dazu Platz 4 im Gesamtweltcup. Neureuthers Bilanz. Maria Höfel-Riesch's letztes Rennen verlief dagegen leider unerfreulich aus im Riesenslalom. Ein Stechen im Knie, sie reiste sofort zur Kernspinnuntersuchung nach Hause. Viktoria Rebensburg kam auf Rang 4, sicherte sich damit den 3. Platz im Riesenslalom-Weltcup.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 18. März.
Ein umfangreiches Tiefdruckgebiet breitet sich nach Mitteleuropa aus. Dabei fließt mildere Meeresluft nach Deutschland. Richtung Nordosten hält sich noch Kaltluft und so gibt es dort auch zum Wochenbeginn teilweise kräftige Schneefälle. Heute Nacht fällt in der Südwesthälfte gebietsweise Regen, sonst meist Schnee, im Norden zum Teil ergiebig. Auch gefrierender Regen ist möglich und im morgendlichen Berufsverkehr muss mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Im Westen morgen meist trocken, mitunter auch etwas Sonne, im übrigen Land zeitweise Regen, im Norden, Nordosten und im Bergland Schnee. Der Wind weht schwach, nordöstlich der Elbe frisch bis stark, an der Ostsee Sturmböen und starke Schneeverwehungen. Am Oberrhein heute Nacht plus 4 Grad, sonst meist Werte um den Gefrierpunkt oder leichter Frost. Morgen Temperaturen von minus 1 Grad in Küstennähe bis plus 10 am Niederrhein. Am Dienstag im Norden und Nordosten zum Teil kräftige Schneefälle, in der Südhälfte Regenschauer, im Bergland Schnee. Am Mittwoch lassen die Niederschläge nach und am Donnerstag kann sich auch wieder häufiger die Sonne zeigen.
Um 22.45 Uhr meldet sich Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Empörte Sparer in Zypern, Fragen an Bundesfinanzminister Schäuble sowie ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.